wollte die Predigt kurz mit einem Gebet beginnen. Lieber Vater, ich danke dir, dass ich hier stehen darf, um dein Wort zu predigen. Herr, ich danke dir dafür, dass ich die Ehre habe. Vater, ich bete, dass du mich führst durch deinen Heiligen Geist, dass du die Herzen der Zuhörer öffnest und deine Botschaft kann so viel verändern und kann so viel helfen im Leben Einzelner und darum bete ich dich. Ich danke dir für alles durch deinen Sohn Jesus. Amen. Der Titel der heutigen Predigt ist im Anschluss an den letzten Sonntag: Warum David? Warum, wie in 1. Samuel gesagt wird, zu Samuel, dem Propheten, der sehr viel Leid getragen hat, weil eben Saul, den er ja zum König gesalbt hat, verworfen wurde von Gott. Samuel hat es ihm knallhart gesagt, was passiert ist, warum auch Saul verworfen wurde, warum ihm das Königtum entrissen wird, aber Samuel hat Leid getragen um Saul. Es tat ihm irrsinnig Leid. Und dann wird zu Samuel gesagt vom Herrn. Und der Herr sprach zu Samuel im 1. Samuel 16. Wie lange trägst du Leid um Saul, den ich verworfen habe, dass er nicht mehr König sei über Israel? Fülle dein Horn mit Öl und geh hin, ich will dich senden zu dem Bethlehemiter Isai, denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen zum König ersehen. Die Frage ist natürlich, warum ausgerechnet David? In Vers 6 heißt es, als sie nun kamen, sah er den Eliab an und dachte, für wahr, da steht vor dem Herrn ein Gesalbter. Eliab, das war der erstgeborene Sohn von Isai. Und Samuel dachte tatsächlich, das ist jetzt einer, der König werden soll, den ich jetzt zum König salben darf. Und spricht der Herr zu Samuel, sieh nicht an sein Aussehen und seinen hohen Wuchs. Ich habe ihn verworfen. Das ist eine knallharte Aussage. Ich habe ihn verworfen. Aber ich habe mir dann mal gedacht, ist Eliab als Christ oder als Jude abgefallen vom Glauben? Ist er der Falsche? Ich denke auch, dass es damit zu tun hat, dass Gott auf der Suche war nach einem König. Und Isai hat ihm gepasst, das ist der richtige Umgang wahrscheinlich, der richtige Vater gewesen. Und dann hat er unter seinen Söhnen mal geguckt. Und wie so acht, ich weiß nicht, man sucht etwas und dann sieht man sich den an. Und erkennt etwas in seinem Herzen, das nicht gut ist und sagt, nein, für einen König taugt er nicht. Und verwirft ihn dann. Wahrscheinlich war es so bei erstgeborenen Sohn von Isai. Wir kennen die Geschichte, dass er dann einen nach dem anderen auflaufen ließ und keiner war eben dabei. Und im Vers 11 heißt es dann, und Samuel sprach zu Isai, sind das die Knaben alle? Er aber sprach, es ist noch übrig der Jüngste. Sie erhütet die Schafe. Da sprach Samuel zu Isai, sende hin und lass ihn holen, denn wir werden uns nicht widersetzen, bis er hierher kommt. Da sandte er hin und ließ ihn holen. Und er war bräunlich mit schönen Augen und von guter Gestalt. Und der Herr sprach, auf, salbe ihn, denn er ist es. Was wir nicht wissen ist, Gott kann in das Herz eines Menschen schauen. Er hat im Leben von David viele Dinge passieren lassen, dass wir jetzt im Nachhinein die Möglichkeit haben, uns dieses Herz dieses Mannes anzuschauen. Wir sind ja nicht Gott, wir haben nicht die Möglichkeit, jemanden anzusehen und zu sagen, okay, so bist du, so wirst du dich die nächsten 40 Jahre entwickeln. Solche Dinge werden in deinem Leben geschehen, so viel Gutes wird da sein, aber auch so viel Böses ist da in deinem Leben. Die Möglichkeit haben wir ja nicht. Gott hat das. Und er hat bei David Dinge gesehen, dass er gesagt hat zu Samuel, geh hin und salbe ihn zum König über Israel. Ein Kapitel später ist schon mal das erste Exempel, das statuiert wird im Leben von David, warum er anscheinend anders ist als seine Brüder. Kapitel 17, Vers 34. Es geht darum, dass dieser Krieger Goliath das Heer Israels lästert. Und David bewirbt sich beim König Saul darum, dass er diesen Goliath besiegen darf. Und er sagt zu ihm in Vers 34, David sprach zu Saul, dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters, und kam dann ein Löwe oder ein Bär und trug ein Schaf weg von der Herde, so lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und er rettete aus seinem Maul. Wenn er aber auf mich losging, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn tot. So hat dein Knecht den Löwen und den Bären erschlagen. Und diesem unbeschnittenen Philister soll es so ergehen wie einem von ihnen, denn er hat das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt. Da erkennt man, welches Herz David hatte, als er die Aufgabe, die ihm übertragen wurde, von seinem Vater die Schafe zu hüten, mit welcher Kraft und welchem Einsatz und welchem Mut er die Schafe gehütet hat. Und die Schafe sind ja ein Symbol für die Menschen, die zu Jesus gehören. Und David hat gekämpft darum. Er sprach dann zu Goliath: Du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Spieß, ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth, des Königs des Heeres Israels, den du verhöhnt hast. Auch wenn du noch so groß, übermächtig und stark bist, ich komme im Namen meines Herrn. Und dieser Glaube des kleinen Hirtenjungen, erkennen wir, welche Kraft in ihm steckt, welches Herz, welche Leidenschaft in ihm steckt, um zu siegen gegen übermächtige Gegner. Auch das war ein Grund, warum Gott David erwählt hat und zum König gesalbt hat. Aber jetzt geht es erst richtig ans Eingemachte. In Kapitel 18 ein entscheidender Punkt in Davids Leben. Wahrscheinlich nach der Erwählung und nach der Salbung der entscheidendste Punkt. Ich lese von Vers 6 bis 8. Es begab sich aber, als David zurückkam vom Sieg über die Philister, dass die Frauen aus allen Städten Israels herausgingen mit Gesang und Reigen dem König Saul entgegen unter Jauchzen mit Pauken und mit Zimbeln. Und die Frauen sangen im Reigen und sprachen: Saul hat 1000 erschlagen, aber David 10.000. Da ergrimmte Saul sehr und das Wort missfiel ihm. Und er sprach: Sie haben David 10.000 gegeben und mir 1.000. Ihm wird noch das Königtum zufallen. Jetzt kommt der entscheidendste Punkt. Davids König, sein Herr, sein Chef, sein Vorgesetzter, wie auch immer man das sehen will, wird zu seinem Feind. Und David beginnt zu fliehen. Er versteckt sich in Höhlen, er ist jahrelang auf der Flucht vor Saul. Er hat aber mehrmals die Möglichkeit, sich zu rächen. Einmal kommt er ihm so nahe, dass er sogar einen Zipfel vom Gewand abschneiden kann. Und trotzdem greift David nicht ein. Er könnte Saul töten, es wird ihm sogar angeraten von seinen Männern, das zu tun, und er macht es nicht. Er greift nicht ein, er greift den gesalbten König des Gottes nicht an. Für uns ein Beispiel ist das vielleicht, auch was wir davon lernen können von David, ist in Matthäus 5,44, wo Jesus zu uns sagt: Ich sage euch aber, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Feinde nicht zu verfolgen, feindselige Nachstellungen nicht zu antworten, sondern bei Gott Zuflucht zu suchen. Bei Gott die Kraft und die Stärke zu suchen, um solche Momente im Leben durchzustehen. David wurde als Exempel statuiert dafür, dass es möglich ist, dass der Geist da ist und die Kraft da ist, um solche Dinge zu überstehen. David ist jemand, der die Gebote Gottes ganz nah am Herzen getragen hat. In seinen Psalmen sieht man das immer wieder, wie sehr er die Gebote Gottes liebt, wie sehr er die Richtschnur liebt im Gesetz. Und trotzdem ist David alles andere als ein Asket gewesen. Das Gegenteil davon, ein Lebemann, der aus dem Vollen geschöpft hat, der aus dem Vollen gelebt hat. Auch das ist ein Beispiel dafür, dass die Gebote Gottes oft missverstanden werden von uns, von vielen Menschen. Es ist so viel verboten, so viel darf ich nicht mehr tun, wenn ich Gott gehorsam bin. Was aber nicht stimmt, sondern die Gebote Gottes sind gut für uns, Weil wir wissen, dass wir sie brauchen, wie ein Motor, der Motoröl braucht, ist notwendig, weil sonst geht er kaputt. Und genauso brauchen wir die Gebote Gottes, denn wir können zugrunde gehen in dieser Welt. Wir können an Sünde zugrunde gehen. Und dann ein ganz tiefer Moment in Davids Leben, die Sünde, indem er sich die Frau eines anderen Mannes nimmt, diese dann schwanger wird und er diesen Mann umbringen lässt. Einer der tiefsten und schwärzesten Momente im Leben Davids. Aber wenn Gott einen Perfekten gesucht hätte, dann wäre das wahrscheinlich nicht passiert und er wäre heute noch auf der Suche nach einem König wahrscheinlich. Es ist nicht so sehr das, was David getan hat, uns zum Vorbild. Das heißt, wir sollen sündigen. Es wird sowieso passieren, auch in unserem Leben, dass wir sündigen, sondern dass wir David zuschauen, wie er von seiner Sünde umgekehrt ist. Ich lese noch einmal aus dem 51. Psalm, den wir von Anja schon gehört haben, ein paar Verse vor. Da schreibt David: Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit deinem willigen Geist rüste mich aus. Ich will die Übertreter deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Sünde ist passiert, der Moment ist passiert, aber er hat bereut. Er hat bereut, er hat aufgemacht, er hat das Licht in sein Leben hineingelassen und er ist umgekehrt und er wusste, mit Gott ist Umkehr möglich. So wie Gott verspricht, dass er unsere Sünde an das äußerste Ende des Meeres wirft und nicht mehr ansieht, können wir ihm vertrauen, dass er das macht in unserem Leben. Wenn wir, mit der Bedingung, wenn wir offen sind, wenn wir uns bekehren, wenn wir Buße tun und bereuen, was wir getan haben. So ist auch David in dem Punkt ein Symbol und ein Vorbild geworden, nicht zu sündigen, sondern wie man mit Sünde umgehen soll. Im 2. Petrusbrief gibt es auch einen Hinweis dafür, und zwar im 1. Kapitel, Verse 3 und 4. Schreibt der Apostel Petrus: Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch seine Herrlichkeit und Kraft. Durch sie sind uns die allergrößten Verheißungen geschenkt, damit ihr dadurch Anteil bekommt an der göttlichen Natur, die ihr entronnen seid, der verderblichen Begierde in der Welt. Das hat David, glaube ich, auch verstanden, wenn man Psalmen liest, vor allem die Bußpsalmen, dass die eigene Natur nur Schlechtes an sich hat. Aber das heißt nicht, dass wir von Gott verworfen werden, sondern er gibt uns die Möglichkeit, dass wir an seiner göttlichen Natur Anteil bekommen. Und um diesen Prozess durchzustehen, dafür ist der Heilige Geist, gibt uns derjenige die Kraft und gibt uns den Halt, um die Herausforderungen durchzustehen. In Römer 12 heißt es: Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als sich's gebührt zu halten, sondern dass er maßvoll von sich halte, ein jeder, wie Gott das Maß des Glaubens ausgeteilt hat. Ein lebendiges Opfer, das David war, Zeit seines Lebens. Er hat sich hingegeben. Er hat sich diesen Unterstellungen Sauls hingegeben, den Verfolgungen Sauls hingegeben, damit er ein anderer Mann wird, der auf dem Königsthron sitzt. Das wusste er damals auch nicht, was los war. Er wusste ja auch nicht, was Gott mit ihm vorhat. Aber das war einer der Gründe, wahrscheinlich, dass er ausgehalten hat und durchgehalten hat, bis zu dem Tag, an dem er den Königsthron bestritten hat. Es war nicht Eliab, es war nicht Abinadab, Schamma, es war nicht Nathanael, es war nicht Radai, es war nicht Osem und es war nicht Eliu. Das waren die sieben Brüder Davids. Sondern er war der Jüngste, der Hirtenjunge, der das Herz hatte, das Gott gefallen hat, weil Gott wusste, was er mit ihm vorhat und der beständig zu ihm gehalten hat. Das ist für uns heute ein Vorbild geworden, dass wir uns nicht verbarrikadieren sollen vor Gott, sondern öffnen sollen für ihn. Amen.